Ja, ich möchte nochmal zurückgreifen von vor 14 Tagen. Da habe ich einiges dazu gesagt, wie man diese Dinge, die jetzt so geschehen, wie man sie einordnet. Man macht sich doch so einige Gedanken dazu. Und da haben wir vom Wort Gottes her angefangen, uns diese Dinge mal zu beleuchten, dass wir eine Ausrichtung bekommen, wie gehen wir mit diesen Dingen um. Ja, und viele Dinge kann man, was zurzeit geschieht, kann man nicht wegbeten. Der Herr lässt diese Dinge zu und es ist in diesem Gleichnis von Jesus schon festgehalten, dass er das Wort Gottes aussät, den guten Samen, der Feind diesen in der Nacht dann seinen Samen dazu gibt und das Unkraut mit dem Weizen emporwächst und der Herr lässt beides wachsen bis zur Reife. Und erst zum Zeitpunkt der Ernte wird das geerntet und dann erfolgt die Trennung. Und so erleben wir zurzeit, dass das Böse immer mal zunimmt und ich hatte schon letztens gesagt, dass all das, was hinter diesen ganzen Dingen zurzeit geschehen, was Corona betrifft, die entsprechenden Maßnahmen und viele andere Dinge mehr, diese ganze LGBT-Bewegung, das Ganze, was Klima betrifft, USB und so weiter und so fort. Also du kennst diese Liste, ganzes Stück fortsetzen, ist schon seit 20, 30 Jahren alles da rein nach geplant und jetzt tritt es in Existenz. Es ist alles schon lang vorbereitet und es hat alles zusammen. Und was wir noch erleben werden, nur ein Ziel, nämlich die Menschheit auf das Auftreffen des Antichristen und seines Reiches vorzubereiten. In der Vergangenheit hat man sehr verborgen darüber gesprochen, und heutzutage liest du das offen auf öffentlichen, auch staatlichen Webseiten, was dort geplant ist. Also man bringt das jetzt immer mehr in die Öffentlichkeit, weil ich letztens das schon gesagt habe, dieses Beispiel von diesem Frosch. Ja, wenn du warmes Wasser hast auf dem Herd und dann setzt du den Frosch rein, dann wird er auch sofort rausspringen. Ja, der Frosch liebt ja Wasser, aber so heiß mag er auch nicht. So, aber wenn du den Frosch in kaltes Wasser setzt und es dann langsam erwärmst, dann bleibt er drin, bis er letztendlich dann nicht mehr lebt, weil es zu warm ist. Also da springt er nicht raus, weil das wird langsam erwärmt und er gewöhnt sich dran. Und so ist diese Strategie, das über Jahrzehnte diese Dinge Schritt für Schritt durchzubringen. Und ich erwähne nur ein Stichwort, was in unserem Bundesministerium auch verfügbar ist auf den Webseiten Agenda 2030. Bis dahin hat man diese ganzen Dinge schrittweise geplant und 2015 beschlossen. Bis 2030 will man diese Dinge erreichen. Also ist alles öffentlich einsehbar. Es hat nichts mit Verschwörungen und so weiter zu tun. So, und jetzt ist wichtig, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Da herrscht ganz viel Verwirrung und Unsicherheit bei den Christen. Und man muss sich vor beiden Extremen hüten. Das eine Extrem ist, dass man in diese Falle des Teufels reintappt, die er weltweit auch durchführt. Und ich hatte das letzte Mal erklärt anhand von Jesaja 7, diese Verse, diese Strategie, Furcht, Einschüchterung, daraus entstehen abgespaltene Seelenteile, die nimmst du in Besitz und dann setzt du das dafür ein, was du dort haben möchtest. Also ja, müsst es alles, wer sich da näher damit beschäftigen will oder diese Dinge nochmal nachhören, hört sich's an. Ich habe jetzt diese Woche von dem Bruder gehört, der hat sich das ein paar Mal angehört. Hört es an. Das sind Dinge, die der Heilige Geist zur Gemeinde spricht. Und es ist wichtig, dass wir einen klaren Blick haben, um mit diesen Dingen umzugehen. Das heißt, einerseits hüte dich davor, lass dich keinerweise von niemandem, von nichts einschüchtern. Die Furcht ist immer von Feind. Ehrfurcht ist von Gott. Jesus sagt, fürchtet euch vor nichts, nicht mal vor denen, die euch den Leib töten können, sondern fürchtet nur einen, der nach dem Tod auch in die ewige Verdammnis werfen kann. Den sollt ihr fürchten, also Ehrfurcht. Aber keinerlei Furcht, weil Furcht hat immer zur Folge, dass Verwirrung kommt in die Gedanken. Wie gesagt, dann werden Gedankenteile abgespalten, Seelenteile abgespalten und dann kommen andere Dinge drauf. Und das ist das, wie der Feind zurzeit seiner ganzen Weile arbeitet. Also lass dich nicht einschüchtern, folge nicht blindlings allen nach, sondern prüfe. Und die andere Geschichte ist, dass Christen heutzutage auch das andere Extrem bedienen, die mehr in Alternativmedien oder informativen Dingen drin sind, als wie im Wort Gottes. Und das hat auch Furcht zur Folge. Und man kann das auch spüren, dass das sehr vordergründig ist und das den Menschen zu sehr beschäftigt und er ist unfähig, die Dinge zu tun, die Gott zurzeit vorhat. Amen. Vor beiden Extremen hüte dich, informiere dich, nimm die Dinge wahr, aber richte den Blick ganz auf das aus, was Jesus hat. Und ich habe es letzte Mal, und da ist Leben drin, ja. Und letzte Mal darüber gesprochen, über die Freiheit der Kinder Gottes. Und dass wir diese Freiheit jetzt immer mehr leben dürfen, diese Freiheit des Heiligen Geistes, die wir im Lobpreis empfangen, wie wir drin stehen, diese Stärkung, auch das darf sich in unseren Alltag auswirken. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und die erste Form von Freiheit besteht darin, dass wir als Kinder Gottes das Wort Gottes kennen. Du musst das Wort Gottes kennen, nämlich über diese Tage, in denen wir leben. Und diese Dinge anhand des Wortes Gottes prüfen. Alles Prophetische, alles, was in der Welt so geschieht, prüf es anhand des Wortes Gottes. Was sagt das Wort, wo wir stehen? Was sagt das Wort Gottes über die Zeit, die vor uns liegt? Und diese Freiheit haben wir. Und da lassen wir uns als Christen in keinster Weise beirren, wenn Dinge geschehen, die die Welt zurzeit nicht einordnen kann. Und die du mit deinem Verstand auch nicht einordnen kannst, aber du weißt, dass diese Dinge geschehen müssen. Habe ich letztes Mal gesagt, Jesus sagt das in Matthäus 24, Vers 5 oder 6, wo er anfängt, diese Endzeitzeichen aufzulisten und dann sagt er, erschreckt nicht, denn diese Dinge müssen so geschehen. So, und das reicht. Wenn der Sohn Gottes das lebendige Wort sagt, erschreckt nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, und diese Dinge müssen so geschehen, dann können wir nicht Gott noch hinterfragen, warum und weshalb, warum machst du das jetzt so und warum nicht anders. Wenn Gott sagt, es muss so geschehen, dann müssen wir uns damit abfinden. Wenn Gott sagt, es muss so geschehen, dann geschieht es halt so. Und so haben wir die Freiheit aus dem prophetischen Wort, wie Petrus sagt, das in unseren Herzen aufgeht, ein Licht zu erkennen, und wir sehen bereits das Licht des anbrechenden Tages. Interessanterweise habe ich ein Zeugnis gehört von einem Bruder, ich werde noch was anderes von ihm sagen, der viel schon Jahrzehnte in der Islam, Joel Richardson, und da ein Netzwerk aufgebaut hat in den islamischen Ländern, der schon Jahrzehnte in Afghanistan missioniert hat mit seinen, da hat ein Netzwerk dort mit ortsansässigen Leitern und alles, da kennst du überall aus. Irak und Syrien, überall in Türkei, Iran, hat er überall seine Verbindung. Und er hat jetzt von einem Bruder von ihm aus der Türkei, hat er gehört, dass in der Türkei junge Muslime, die sind so interessiert an biblischer Prophetie und an islamischer Prophetie. Das heißt, die durchforschen die Hadithen hier, das sind da die schriftlichen Überlieferungen von Mohammed, nach den islamischen Prophetien, das sind satanische Prophetien. Ja? So. Und sie erforschen das Alte Testament und das Neue Testament nach den biblischen Prophetien. Also sie haben Hunger zu wissen, was liegt vor uns, weil die sehen, das ist zurzeit vieles nicht einordnbar. Was sagen die Heiligen Schriften? Und die durchforschen beides. Und was machen christliche Teenager und Jugendliche? Durchforschen sie auch eifrig die Schriften? Oder wir als Christen, ich habe schon viel über das Thema gehört. Aber durchforschst du das für dich selbst? Was sagt das Wort, wo wir jetzt stehen? Es soll ein Ansporn dazu sein. Und heute werden wir uns mal mit dieser Frage beschäftigen, worauf warten wir eigentlich als Christen, als die Braut Jesu, als die Wiedergeborenen, die jetzt in dieser Zeit hier leben, worauf warten wir eigentlich? Hast du das schon mal die Frage gestellt? Lässt du dich von deinem Alltag so mitschwimmen und gehst von Woche zu Woche und denkst, ich nehme die Dinge und verarbeite sie, wenn sie mich treffen? Da kann es manchmal schon zu spät sein. Siehe Afghanistan. Man muss vorbereitet sein, dass wenn die Dinge kommen, man genau reagieren kann, wie das Wort Gottes es beschreibt. Also man muss, der Herr teilt es seiner Gemeinde mit, offenbart das Wort, und dass wir vorbereitet sind. So, auf was warten wir? Ich habe schon das letzte Mal gesagt, wenn wir darauf warten, dass alles wieder normal wird wie vor Corona, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Das sind diese Versprechungen, die man den Menschen heutzutage macht, dass wenn sie die und die Bedingungen erfüllen, dass für diese Menschengruppe es alles wieder normal wird wie vorne weg. Und mit diesem Bonbon oder mit diesem Versprechen sind die Menschen bereit, einen Kompromiss nach den anderen einzugehen, nur um das wieder zu erlangen, was sie vorneweg hatten. Und von diesen Gedanken kann man uns schon erstmal verabschieden. Es wird nicht so wie vorneweg. Und lass dich nicht in Kompromisse ein, sondern steh fest in der Wahrheit. Das sind alles Täuschungen und Verführungen, um Christen die Autorität zu nehmen, die sie haben, die Hoffnung, die Zuversicht, den Glauben. Und ein Kompromiss folgt dann auf den anderen. Ich hatte schon das letzte Mal deutlich erklärt, weil das in vielen christlichen Kreisen umgeht, auch im Netz und so weiter, dass die Impfung und so was damit zusammenhängt, dass das das Mahlzeichen des Tieres ist, ist es nicht, ihr Lieben. Na, ich habe es letztens ausführlich auseinandergenommen. Das sind aber Vorbereitungen darauf. Und hier muss man auch deutlich sagen, jeder hat dort die persönliche Verantwortung vom Herrn zu hören, was er tut und was er nicht tut. Aber beim Mahlzeichen des Tieres muss jeder den anderen warnen, schärfstens darauf hinweisen, es nicht anzunehmen. Amen. Jetzt geht alles noch um freie Gewissenswahl. Ne? Und da sollte man auch keinen verurteilen, der das macht und umgedreht genau nicht. Weil das hat schon viel Zerwürfnis in Gemeinden angerichtet, bis dahin, was ich letztens erzählt habe, wo der eine Bruder zum anderen sagt, Hilfe, ich sitze neben einem Ungeimpften. Ja, also das ist schon krass. Das hat nichts mehr mit Gemeinde Jesu zu tun. Lass dem Bruder seine Freiheit und seiner Schwester. Weise darauf hin, aber lass die Freiheit. Aber beim Mahlzeichen des Tieres, dort hört es auf, weil das hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Wenn du dort Kompromisse eingehst, dann noch kaufen, verkaufen zu können, um dein Leben weiterzuführen, dieses Ding anzunehmen, dann hört es auf. Dann kommt DNA-Veränderung. Erst dann tritt es richtig durch. Beim Mahlzeichen wird die DNA verändert, weil du gehst einen Bund mit dem Antichristen ein und deine DNA wird entsprechend verändert. Jetzt ist denn das alles anfänglich, aber das ist es noch lange nicht. Gut, soweit dazu. Aber worauf warten wir jetzt? Worauf richten wir unseren Blick? Weil wir brauchen eine Antriebskraft, wir brauchen eine innere Vision, weil sonst kommen wir jetzt ins Trudeln und man fährt zurück und sagt, was soll denn das Ganze noch? Und wenn das jetzt eins nach anderem sich überschlägt, lohnt sich, haben wir jetzt auch gehört, letzte Woche, lohnt sich überhaupt noch, Gemeinde zu bauen? Lohnt sich das und das noch zu machen, wenn es so alles in eine bestimmte Richtung geht? Na klar, aber wir brauchen diese Vision, wir brauchen diese Sichtweise. Und die Kinder Gottes machen jetzt in dieser Zeit den Unterschied. Amen. Und wenn du nicht keine Vision vor Augen hast, wenn du nicht im Glauben stehst, nicht in dieser Erwartungshaltung bist, wie willst du dann in deinem Umfeld einen Unterschied machen? Du lässt dich genauso beeinflussen und mitreißen mit dem Strom, mit dem Gerede darüber, wie dein ganzes Umfeld. Deswegen soll es heute darum gehen, um die Frage, worauf warten wir? Und wollen es erst anhand vom Wort Gottes mal betrachten, damit unser Blick geschärft wird und ausgerichtet wird, dass Verwirrung aus unseren Herzensgedanken auch rauskommt und wir voller Erwartung sind. So, da gehen wir der Frage heute nach, worauf warten wir? Die Überschrift lasse ich jetzt mal weg hier aus Platzgründen. So, das Erste, was du mir sagen würdest, wir warten auf die Wiederkunft von Jesus. Ja? Die Braut von Jesus wartet auf die Wiederkunft, die Rückkehr des Meisters, des Bräutigams. Vollkommen richtig die Antwort. Definitiv. Jeder Christ sollte voller Naherwartung des Herrn sein. Aber es ist nicht der erste Punkt. Würde ich jetzt mal als zweites bezeichnen. Wir fangen halt mal mit zweitens an. Wiederkunft Jesu, darauf warten wir, Hebräer 9, Vers 28, sagt ganz deutlich, dass Jesus für diejenigen zurückkommt, die sehnsüchtig auf ihn warten. Wenn da in der Bibel steht, die auf ihn warten, stimmt nicht. Das Wort heißt, die sehnsüchtig, von ganzem Herzen, die etwas erwarten, sehnsüchtig, die sich danach sehnen, für die kommt er zurück. Schon hast du die Voraussetzung, wer ist bei der Entrückung dabei? Ein Punkt ist, die sehnsüchtig auf ihn warten. So, hab diese Sehnsucht in deinem Herzen, lass dich nicht von deinem Alltag überlagern, sondern hab Sehnsucht im Herzen, dass Jesus zurückkommt. Und dann noch Matthäus 25, Vers 44. Dort steht, wacht und betet, dass ihr bereit seid, sagt Jesus, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und somit sagt Jesus schon, wann er kommt. Nämlich dann, wenn wir meinen, dass er nicht kommt. Wenn die ganze Welt denkt, na, jetzt kann er aber gar nicht kommen. Jetzt ist alles von den Umständen in meinem Leben, in der Gesellschaft, ist alles so, nee, jetzt kann Jesus, nee, da kann er nicht kommen. Dann kommt er. Der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und im nächsten Vers sagt Jesus über diese zwei Art von Knecht, sagt er von dem Knecht, der bereit ist, und der andere Knecht, also sein Diener, seine Jünger auf dieser Erde. Und er sagt, dieser andere Knecht sagt, ach, mein Herr kommt noch lange nicht. Und er aß und trank mit den Schlammern, also er hat dann bemerkt, gedrungen, wie übrigens, er schlug die Mitknechte, steht dort, also er lebte sein Leben voll aus. Und dann kam der Herr plötzlich und er war nicht bereit. Und das, was mit ihm geschieht, kann er selber nachlesen. Aber dieser Knecht sagte, mein Herr kommt noch lange nicht. Hast du auch schon mal gedacht? Jesus kommt noch lange nicht. Aber er kommt zu einer Stunde, da wir es nicht meinen. Und ich habe es mal drüber nachgedacht diese Woche, nochmal über diesen Vers. Und da kam mir so, wenn Jesus sagt, er kommt zu einer Stunde, da wir es nicht meinen oder es nicht für möglich halten, dann dieser böse Knecht sagt, er kommt noch lange nicht, dann kommt Jesus eher, als wir denken. Nicht später, sondern eher. Als wir das für möglich halten. So, darauf sollten wir unbedingt warten. Ja? Diese Sehnsucht im Herzen haben und die muss uns richtig ausfüllen, weil das hat etwas mit Liebe von Braut und Bräutigam zu tun. So, dann wirst du sagen, okay, dann warten wir, wie Petrus sagt, in 2. Petrus 3, Vers 13, wir warten auf eine neue Erde und einen neuen Himmel, in dem Gerechtigkeit wohnt. Durchaus. Das ist auch der dritte Punkt, das kommt danach. Darauf sollten Christen warten, sollten das in ihrem Herzen haben und dann kannst du diesen ganzen, die Panikmache mit Klima, diese Panikmache mit was in der Gesellschaft geschieht, auch mit den Kriegen und den ganzen Auseinandersetzungen, Unruhen und alles, was so mit diesem Aufkommen des antichristlichen Reiches geschieht, was du miterlebst, du hast diese Erwartungshaltung im Herzen, wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in denen wahre Gerechtigkeit wohnt. Amen. Das ist 2. Petrus 3, Vers 13. So, und dann Offenbarung 21, Vers 4. Kennt euch noch? Vers 5. 21, Vers 5, dort spricht Gott selbst, siehe, ich mache alles neu. Der auf dem Thron sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Und dann sagt er zu Johannes, schreibe diese Worte auf, denn diese sind wahrhaftig und gewiss. Das heißt, diese Worte, was Gott der Vater sagt auf dem Thron, was Johannes mitgekriegt hat, 21, 5 in der Offenbarung, die haben für uns enormes Gewicht, wo der Vater sagt, siehe, ich mache alles neu. Kannst du dir das vorstellen? Darauf gehen wir drauf zu. Und das Alte muss erstmal vergehen, bevor das Neue aufwachsen kann. Amen. Das ist doch jedes Jahr. Guck mal, wir leben in einer Zeit, jetzt wird die Ernte, nächste Woche wird es besser, dass die Ernte, der Rest noch eingebracht werden kann in den nächsten 14 Tagen, was jetzt so verregnet ist. Aber wenn die Ernte eingebracht ist, dann wird als nächstes der Boden umgepflügt, bevor wieder neu gesät werden kann, eine neue Saat aufwächst. Und genauso ist das, wir leben in der Zeit der Ernte weltweit und die Erde wird abgeerntet, dann wird umgepflügt, Gott pflügt den Planeten um, im Geistlichen. Und der auf dem Thron sitzt, sagt, ich mache alles neu. Drum sagt Petrus, und das brannte bei den ersten Christen richtig drin, weil Jesus das verheißen hat und weil da mehr Prophezeiung im Alten Testament über dieses zweite Kommen von Jesus stehen, als wie über das erste. Dass Jesus kommt auf dem Thron Davids und alles neu macht. Erstmal hier. Darauf gehen wir drauf zu und das sollten wir als Erwartungshaltung haben. So, dann fragst du dich, was ist nur der erste Punkt? Dann gehen wir jetzt mal rein. Jakobus 5, Vers 7. Das ist das, was vor uns liegt. Das ist das, worauf wir als nächstes warten sollen. Worauf wir unsere Hoffnung, unseren Glauben, unsere Zuversicht, unsere Freude, unsere Vorfreude richten sollen. Denn ein Bauer steht dort, er vergleicht das wieder mit einem Farmer, aber ich fange von vorne an. Vers 7, Jakobus 5. So wartet nun geduldig. Hier geht es ums Warten, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Also beschreibt er diesen Punkt Nummer 2. Wartet geduldig, bis dass der Herr zurückkommt. Denn siehe, der Landsmann oder der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Ernte, geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So, das heißt, wir warten geduldig auf die Wiederkunft des Herrn. Und sie wird dann kommen, wenn der Früh- und Spätregen auf die Ernte gegangen ist. Vorher wird die Erde nicht abgeerntet. Das heißt, worauf wir jetzt warten dürfen, wir, die wir jetzt hier leben, ist, dass die Erde, die Ernte den Spätregen empfängt. Amen. Und da haben wir einen Anteil. Und es ist, ich sage es euch gleich im Voraus, ein Riesenvorrecht, dass du in diese Zeit hineingeboren bist. Amen. Es ist nicht, wo du denkst, oh, was soll noch werden und kann ich das noch in meinem Leben und das noch und wenn das kommt und das. Nee, es ist ein Vorrecht Gottes, in dieser Zeit zu leben. Amen. Weil wir leben in der Zeit des Spätregens. Wo der Herr seinen Spätregen ausgießt, das heißt, die Saat oder die aufkommende Getreide empfängt den letzten Regen, bevor es abgeerntet wird. Wir werden beides miterleben. Den Spätregen, die Ernte und die Wiederkunft Jesu. Gewaltig. Amen. So, und darauf sollten wir warten, darauf sollten wir unseren Sinn richten. Und wenn du das klar in deinem Herzen drin hast und es nimmt immer mehr zu, dass es zur Substanz wird, dann hast du eine klare Ausrichtung auf das, was jetzt geschieht und was noch kommt. Und du ordnest die Dinge hier unten ein, weil du hier oben drüber stehst und der Heilige Geist zeigt dir, was vor uns liegt. Amen. Frühregen, Spätregen. Bei uns hat es dieses Jahr viel geregnet. Ja. Haben wir auch gebetet die letzten zwei Jahre. Jetzt hat jetzt mal jemand gesagt, aber haben gesagt, Mensch, was soll denn da viele Regen? Oder bei euch hier im Urlaub, so, da viele Regen und so. Und da sagt mal jemand jetzt, wir haben zwei Jahre gebetet, ne, dass es regnet. Jetzt kommt er und jetzt passt es euch auch wieder nicht. Ne? So. Wir können eigentlich von der Seite her dankbar sein, dass die Wasserreservoirs wieder aufgefüllt sind, dass der Boden wieder eine Erdfeuchte erhält. Ne, die Durchfeucht ist noch nicht ganz durch, aber ne, ist auch für die Bäume gut, was Borkenkäfer betrifft. Dieses, was jetzt so geschieht draußen in der Natur, dieser Regen, ist ein irdisches Zeichen für das, was im Geist vor uns liegt. Der Heilige Geist wird regnen auf dieses dürre Land. Amen. Amen. So, und um diesen frühen Spätregen, um das zu verstehen, dann musst du dich mal mit der Agrarkultur von Israel beschäftigen, weil alles in der Schrift mit frühen Spätregen hat mit Israel zu tun. Und dann kannst du es besser einordnen. Das heißt, in Israel gibt es von Mai bis September keinen Regen, also so gut wie nichts. Da fällt kein Regen. So, und dann im Oktober beginnt der Frühregen bis Dezember und der feuchtet den Boden und lässt dann bis Februar regnet es dann immer mal. Das ist der Frühregen und der lässt dann auch die Saat aufgehen. Er sorgt immer dafür, dass die Pflanze, dass der Boden durchgeweicht wird, weil da war ja bis September regnet es dort nicht mehrere Monate. Also knochentrocken, das Gras, wo man da unten war, ist alles verdorrt. Und dann fängt der Frühregen an, Erdfeuchte herzustellen. Dann wird reingesät und dann der weiterführende Frühregen lässt dann die Saat aufgehen. So. Und der Spätregen kommt dann im März, April. Und der Spätregen sorgt dafür, dass die aufkeimende Saat, das Getreide, zur vollen Reife heranwächst. Wenn der Spätregen fehlt und die Trockenheit zu früh einsetzt, wächst das Getreide bis zu einem gewissen Punkt, verkümmert und reift nicht aus. Das heißt, es gibt keine ordentliche Ernte. Wir haben es in dieser Hinsicht jetzt auch in Schwerin belehren lassen vom Sven, da hat es viele Dinge gesagt, ne, dass wo Getreidehalme, wenn es dann zu kalt wird, wird er zurückgehen, also nicht so richtig sich ausbilden und so weiter. Oder wenn bestimmte klimatische Bedingungen dann fehlen, zu wenig Regen. Und das ist tatsächlich so. Fehlt der Spätregen, gibt es keine richtige Ernte oder nur kümmerlich. Und deswegen hat Gott seinen Spätregen auch verheißen, in Form des Heiligen Geistes, bevor die letzte Ernte eingebracht wird. Viele reden heute über die letzte Ernte, bevor Jesus kommt, klar. Aber sie kann nur eingebracht werden durch den Spätregen. Weil jetzt leben wir in einer geistlichen Zeit von Dürre in Deutschland. Eigentlich haben wir die Wirkung des Geistes in Deutschland flächendeckend noch nie erlebt. Eher andere Geister. Flächendeckend. So, und jetzt möchte der Herr aber, dass wir unsere Erwartung darauf richten, dass er den Spätregen ausgießt. So sagt schon Sacharja in Sacharja 10, Vers 1, bitte den Herrn der Ernte zur Zeit des Spätregens, dass er es regnen lässt. Also diese Erwartung, dass wir das erwarten und dann auch dafür den Herrn auch bitten und ihn darum, dass er das in unserem Land auch tut. Der Frühregen, was war das im Geistlichen? Das war Pfingsten. Das war, da hat der Herr den Boden bereitet, hat die Saat aufgehen lassen und interessanterweise hat die damalige Generation der ersten Apostel bis Ende des ersten Jahrhunderts die ganze damalige bekannte Welt mit dem Evangelium erreicht, innerhalb von 60 Jahren. 60, 70 Jahren. Dass die gesamte damalige Welt mit dem Evangelium erreicht. Seht ihr, was für eine Kraft dahinter steckt? Dass der Frühregen hat es freigesetzt. Er hat Jünger hervorgebracht. Er hat keine Konsumenten hervorgebracht, sondern Jünger. Die Jünger, die das Evangelium ausgeteilt haben, die haben wir das Evangelium ausgeteilt, bis an die Enden der Erde ging. Der damals bekannten Welt. So. Und was sagt Jesus vor der Ausgießung des Geistes in Apostelgeschichte 1, Vers 4? Sagt er wieder warten. Wartet in Jerusalem, bis die Verheißung des Vaters auf euch kommt. Interessanterweise, was ich dort gut finde, Jesus sagt einfach nur, wartet, bis es kommt. Die Verheißung ist vom Vater. Und Petrus sagt dann in seiner Pfingstpredigt, das, was ihr hier seht und hört, die Ausgießung des Geistes, das hat Gott vorher verheißen durch Jesus, dass er seinen Geist ausgießt. Das heißt, die Ausgießung des Geistes bedeutet, Jesus ist oben angekommen. Aber versetzt euch mal in die Jünger, weil wir sind heute in derselben Verfassung, äußerlich bedrängt. Der Meister ist weg. Die Juden waren auch nicht so freundlich gesinnt. Zurückgezogen im Obergemach. Furcht. Was soll noch werden? Was soll noch kommen? Wie soll es mit unserem Leben weitergehen, mit unseren Familien? Werden wir auch noch verfolgt? Werden wir auch noch eingesperrt? Also das sind diese Beweggründe. Und Jesus sagt, wartet auf die Verheißung des Vaters, dass ihr meine Zeugen seid. Dann sagt er, ach, warum? Und diese zwei Dinge müssen wir wieder hinkriegen. In unserem Leben ist das, der Herr diese Priorität setzt für Jünger, zu warten, bis der Geist kommt und dass wir seine Jünger sind und das Evangelium dorthin bringen, wo er uns hinsendet. Das ist unsere oberste Ausrichtung. Und alles andere darf sich dem unterordnen. Und das wirkt alles zusammen, der Heilige Geist. Aber er sagt einfach nur, wartet. Er sagt nicht, fastet und betet. Er sagt nicht, strengt euren Glauben an, durchforscht die Schriften oder macht dies und das. Macht geistliche Klimmzüge, bis ihr so weit seid, dass es so weit, dass es kommen kann. Er sagt einfach nur, wartet, weil es kommt gewiss. Du musst bereit sein, wenn es kommt. Und dann 10 Tage später war es soweit. Die haben nicht gewusst, wann. Jesus hat nicht gesagt, wann. Und so kannst du auch in der Natur, gerade in Israel, kannst du nicht voraussagen, jetzt schon mit den ganzen technischen Möglichkeiten, auch früher war das nicht möglich, wo die durchgecheckt, nächsten Mittwoch regnet es. So. Nee, die wussten nicht, wann es regnet. Aber der Bauer musste den Boden vorbereiten, dass der Regen dann fallen kann, damit es durchnässt wird. Er wartete. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihrer wegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Wartet auch ihr geduldig. Das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt einfach zu warten, bis das kommt. Und es wird der Spätregen nicht ausbleiben. Der Frühregen zu Pfingsten hat 3000 an einem Tag ins Reich Gottes gebracht. Und Petrus erklärt das dann in Apostelgeschichte 2, dass das genau die Erfüllung der Prophetie von Joel ist. Und er sagt, das ist es, was durch den Propheten Joel vorausgesagt worden ist. Und wenn du in Joel, bloß mal als Einschub, wenn du in Joel reingehst, und diese Prophetie steht im Kapitel 3 bei Joel und in vorhergehenden Versen in Kapitel 2 spricht der Herr über Frühregen und Spätregen und der Ernte. Also dieser Zusammenhang ist übrigens auch bei Joel da. So, und jetzt sagt er, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott der Herr, da werde ich ausgießen, also Regen ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure jungen Männer werden Gesichter sehen, Visionen, und die älteren Menschen werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Ich will Wunder tun oben am Himmel, Zeichen unten auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche, schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Petrus zitiert diese Stellen, weil das war bei den Juden drin, diese Prophezeiung aus Joel. Und er sagt, jetzt ist das geschehen. Das war der Frühregen. Weil die Ausgießung des Geistes ist passiert. Der Geist fiel auf diese Versammlung dort und auf alle, die dann gebetet haben. Sie fing an zu prophezeien. Es gab Träume und Visionen, diese Gaben des Geistes, diese Wirkung, Kraftwirkung des Geistes. Aber Vers 19 und 20 ist nicht geschehen zu Pfingsten. Und das findest du in den ganzen Endzeitprophetien wieder. Wunder am Himmel, Zeichen auf der Erde, Blut, Feuer, Rauchdampf, die Sonne in Finsternis verwandelt, der Mond in Blut. Und dann spricht es von dem großen, herrlichen Tag des Herrn. Das war damals noch nicht geschehen. Und das wird die Vorbereitung auf den großen, herrlichen Tag des Herrn, wird der Spätregen sein. Amen. Und das heißt, so wie es zu Pfingsten geregnet hat, im bildlichen Sinne, der Heilige Geist fiel, können wir das auch für diese Zeit erwarten, dass der Heilige Geist in einer ähnlichen Weise und noch stärkeren Weise auf alle fällt, die ihn erwarten. Und er wird dich und mich vollkommen verändern. so wie er die Jünger verwandelt hat. Wenn der Heilige Geist mit Kraft auf uns kommt, dann werden die Dinge geschehen, die hier stehen, die Zeichen am Himmel und so weiter, Sonne in Finsternis, Mond in Blut. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das steht für die Ernte. Amen. Und das liegt vor uns, ihr Lieben. Letzten Sonntag waren Pärchen, die wollten heiraten in 3 Wochen aus Wismar. Die kamen aus den alten Bundesländern, die wohnen arbeitsmäßig, sind die nach Wismar gezogen. Die waren damit da zur Versammlung in Schwerin. Und ich habe mich am Anfang, die waren schon eher da mit der jungen Frau mal unterhalten. Und sie sagte, sie kommt aus der Esoterik. Sie war dort eine Hexe, war tief drin, mit Karten legen und so weiter und so fort. Und war schwer krank, sie war Mitte 20, hatte Brustkrebs und es wurde immer schlimmer. Also ihre Diagnose sah nicht so gut aus. Und sie stak tief in diesen esoterischen, okkulten Zeugs drin. Und dann eines Tages, mal im Bad, hat sie von Jesus hat sie gehört, hat sie einfach nur den Namen des Herrn angerufen. Ihr Lieben, was dort geschehen ist bei ihr, das wird sich noch vervielfältigen. Hier steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Sie hat im Bad gestanden und hat gesagt, Jesus Christus, wenn es dich gibt, hilf mir. Und von dem Tag an ging der Krebs zurück. Sie ist vollkommen geheilt. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das griechische Wort für gerettet heißt sozo, das heißt Heilung für Geist, Seele und Leib. Vollkommen wird er hergestellt. Sie hat ihr Leben Jesus gegeben und folgte mir jetzt nach. Und sie sagt, es sind viele in dieser Szene, die jetzt Gott suchen. Ihre Oberguru-Meisterin aus Amerika, die hat sich auch bekehrt. Die hat auch ein Buch geschrieben darüber. Und die betet jetzt für ihre Klienten, dass sie Jesus finden. Amen. Der Herr wirkt in dieser Szene. Weil die kennt die geistige Welt. Aber auf der falschen Seite. Aber was mich begeistert hat, das war mein Zeugnis, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Amen. Und das werden wir noch mehr erleben. Und du darfst solche Leute dann weiter zum Herrn führen, zu Jüngern machen, belehren in den Grundlagen, gründen und so weiter. Das ist dann unsere Aufgabe. Das heißt, wir brauchen diese Ausgießung des Heiligen Geistes, damit die Ernte auch in Deutschland noch eingebracht wird. Wenn das nicht geschieht, sieht es nicht gut aus. Laut Statistik heute hat Deutschland prozentual weniger wiedergeborene Christen als Albanien. Das sind die neuesten Missionsstatistiken. Albanien, na, du kennst es vielleicht vom Liechtenstein her, Albanien war vor der Wende kommunistisch bis zum Anschlag, gab es ein paar Handvoll Christen bloß. Eine kommunistische Diktatur. Und jetzt, 30 Jahre später, gibt es dort prozentual im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mehr wiedergeborene Christen als wie im Land der Reformation. Wir leben im Missionsgebiet, ihr Lieben. Das habe ich auch den Niederländern in Schwerin gesagt. Ich sagte, gut, dass ihr rübergezogen seid. Die haben sich in so eine Plattenbausiedlung größer noch, also wie Heckert hier, Chemnitz, haben die sich eingemietet und fangen dort an, mit den Kindern zu arbeiten, über die Kinder, die Eltern und so weiter. Ich sage, das ist richtig gut, ihr befindet euch auf Missionsboden. Ich sage, da müssen wir uns gegenseitig mal ein bisschen ermutigen. So. Überleg mal, wenn dieser Spätregen nicht fällt, wenn wir denn nicht erwarten, diese geringe Prozentzahl, die in Deutschland der heilige Überrest genannt wird, jetzt mehr ist es nicht. Wenn diese einfach so weiterleben wie bisher, was soll da kommen? Die nicht warten auf diese, wenn dir das nicht zu Herzen geht, dann muss der Herr mal was tun an der Liebe. Dass wir warten, den Herrn bitten und darauf warten, dass der Herr seinen Geist fallen lässt auf alles Fleisch. Dass er seinen Geist ausgießt auf diese deutsche Nation. Und dass die Ernte eingebracht wird. Und dass in Deutschland Leute von Politikern bis zu den Flüchtlingen auf ihre Knie gehen und den Namen des Herrn anrufen. Buße tun und gerettet werden, wie wir es letzte Woche da erlebt haben. Amen. Das wollen wir sehen. Und lasst uns darum, das unseren Fokus haben, das unser Ziel, das unser Herz bewegen, dass das geschieht und wir Teil sind dieser Erntearbeiter. Amen. Und der Herr wird seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Es wird so geschehen, dass die Menschen Buße tun an ihren Orten und sie suchen dann nach Christen, die sie weiterführen. Und da musst du stehen. Der Herr macht nur Jünger, er macht keine Konsumenten. Und ein Jünger ist in der Lage, wieder andere zu Jüngern zu machen, in den Grundlagen des Wortes Gottes zu unterweisen, zum Herrn zu führen und dann die ersten Schritte zu machen. Dazu sollte jeder Christ in der Lage sein. Weil diese Ernte kommt und der dich dazu befähigt, ist der Heilige Geist. Amen. Es werden erstaunlichste Zeichen Wunder geschehen. So wie bei dieser Frau, die im Bad rief, Herr, hilf mir. Puh, geheilt von einer Krankheit, die zum Tode führt. Ohne, dass er jemand die Hände aufgelegt hat. Jesus ist gut. Er liebt die Menschen. Lasst uns beten. Und durch Gebet werden diese Dinge freigesetzt. Amen. Auch durch unsere Hände werden Dinge geschehen. Du wirst unterwegs sein, auf der Arbeit, in der Schule, im öffentlichen Leben, im Supermarkt, mit oder ohne Maske, egal. Der Heilige Geist, den interessiert es nicht. Und dann wirkt die Salbung durch dich und nimmt dich, dir fangen Leute an zu heulen, fallen auf ihre Knie, bekennen ihre Sünden. Andere werden angerührt. Wenn der Schatten Petrus auf den Kranken fiel, wurde da geheilt. Der Frühregen hatte solche Auswirkungen. Der Spätregen wird dasselbe haben. Alle, die haben die Kranken aus ganz Umgebung von Jerusalem zur Gemeinde gebracht. Und dort steht in der Apostelgeschichte, wir alle, die kamen, wurden geheilt. Amen. Wie bei Jesus. Denn Jesus hat uns den Auftrag gegeben oder prophezeit seine Verheißung, Johannes 14, 12. Ich gehe zum Vater, aber ihr werdet dieselben Werke tun wie ich und noch größere, denn ich gehe zum Vater. Das liegt vor dir. Das ist Gottes Wille für dein Leben, dass wir, jeder Einzelne, dieselben Werke tun wie Jesus. Heilen, befreien, Menschen zu ihm führen, die sie ewiges Leben haben. Und das geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen braucht es diese Ausgießung des Geistes. Hab einen Hunger, hab ein Verlangen danach. Amen. Dass der Heilige Geist sich so stark bewegt, dass er Leute zieht. Und dass dann große Freude geschieht, weil wo die Ärzte nicht weiter wissen, die Menschen geheilt werden. Damals haben wir gedacht, was erzählt denn da jetzt für Sachen? Ne? Haben wir es nicht richtig eingeordnet, 2017, von dem Prophet aus der Ukraine. Wieso? Anatoli aus der Ukraine. Da hat hier prophezeit viele Dinge, was andere prophezeit haben, dass es hier ein Ort ist, ein Leuchtturm, wo Licht ausgeht, die Wahrheit und so weiter. Und dann von der Gemeinde Sachen beschrieben und prophezeit. Und dann hat er gesagt, ihr seid ein Ort der Ruhe, wo Menschen in die Ruhe Gottes kommen, und ein Ort der Sicherheit, wenn draußen Unruhe herrscht in der Gesellschaft. Und es werden unheilbare Krankheiten kommen in Form von Viren. Bakterien, weiß ich nicht, auch Viren habe ich noch behalten. Es werden Viren auftreffen und die Mediziner haben kein Gegenmittel. Die wissen nicht, wie sie damit umgehen. So. Und dann werden die Leute kommen und werden geheilt. Meine Lieben, ich weiß nicht, bei was wir jetzt schon sind, Delta-Variante und Delta 1, 2, 3 oder was noch kommt. Die sind ratlos zurzeit, damit umzugehen. Kann es nicht durchaus sein, dass der Herr seinen Geist ausgießt und du betest für solche Menschen und die werden geheilt? Und dann gehen die Leute nicht ins Krankenhaus oder Intensivstation, sondern in die Gemeinden und gehen geheilt wieder nach Hause. Löst das nicht eine Erweckung aus, dann werden sie den wahren Gott erkennen. Amen. Ist nicht Gott gut und wirkt solche Dinge? Lasst uns das doch erwarten. Was haben wir zu verlieren? Nichts. Wir haben nur was zu verlieren, wenn wir nichts erwarten. Was sagt Jesus? Wartet geduldig, bis dass der Spätregen kommt. Dieser Spätregen ist im Natürlichen geht da ziemlich kurz, ja, und dann hört es auf zu regnen. Und so wird es auch im Geistlichen sein. Das heißt, der geistliche Spätregen wird eine relativ sehr kurze Zeit sein. Die Ernte wird sehr kurz sein und dann kommt massive Verfolgung. Genauso wie es in der Apostelgeschichte gewesen ist. Diese Dinge laufen Hand in Hand. Habt ihr schon mal von der Gnade des Herrn gehört? Ja, ne? Aber habt ihr schon mal von der Gnade des Herrn gehört, die im Neuen Testament beschrieben wird? Da spricht halt keiner davon, schon gar kein Gnadenlehrer, aber auch von den anderen kam jemand. Aber Paulus, der Apostel, schreibt an die Philipper von der Gnade des Herrn. Philipper 1, Vers 29, denn euch wurde, was den Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Es ist Gnade für Christus, Verfolgung zu erleiden. Wollen wir diese Gnade? Da hat man viele Dinge so erklärt. Ich lass noch was einfließen. Und dann haben wir auch gebetet zu Hause. Und ich habe gesagt, Herr, ich will deinen Geist, na, diese Ausgießung, diesen Spätregen. Aber wenn es geht, ohne Verfolgung. Wenn es möglich ist, lass das an uns vorüberziehen. Euch ist auf dem Hinblick des Christus die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinen Willen zu leiden. Es ist Gnade für Jesus zu leiden. Weil wenn wir hier an ihn glauben und für ihn Verfolgung erleiden, wie er immer das ausschaut, der Lohn wird groß sein in den Himmeln. Wir müssen es aus dem Blick der Ewigkeit betrachten. Diese Ausgießung des Geistes hat schon ein Stück weit begonnen, aber nicht in der westlichen Welt. Und die läuft parallel mit Verfolgung. Und unter diesen äußeren widrigen Umständen wächst die Gemeinde sehr rasch. Habt ihr schon gewusst, dass in Afghanistan die zweitschnellst wachsende Gemeinde Jesu Christi der Erde war? Jetzt sind ja 70% fliehen, ja, hauptsächlich Familien, die jetzt fliehen. Aber bis zum Zeitpunkt, wo die Taliban dann angefangen haben, das Land zu übernehmen, war Afghanistan bei Open Doors an zweiter Stelle von weltweit verfolgten Christen. Die erste Stelle hat immer noch Nordkorea und die zweite Afghanistan. So, aber die anderen Statistiken sorgen, und dass es in Afghanistan die zweitschnellst wachsende Gemeinde gab. Wem hat denn das nicht gefallen? Dem Feind. Ne? Ich habe mich mal informiert über diese Werke, unter anderem den Joel Richardson, andere amerikanische Missionare, die dort unten Jahre tätig waren in der islamischen Welt, im Irak, in Iran und vor allen Dingen auch in Afghanistan. Und die sagen, belegen diese Zahlen. Ich habe von Hauskirchenleitern, von Mann und von einer Frau, die war sehr gut, da hat die interviewt über Skype, natürlich unkenntlich gemacht, die Sichtweise und die Stimme, die hat mal berichtet von dem Leben der Christen in Afghanistan. Dieser Bericht war vom Juni diesen Jahres. Die sagt, der Tod ist alle Zeit gegenwärtig. Aber das ist für uns kein Problem. Wenn wir sterben, gehen wir sofort zum Herrn. Diese Hoffnung haben wir. Das sind junge Christen, das ist eine ganz junge Gemeinde. Die Gemeinde ist maximal 20 Jahre alt in dieser Art und Weise in Afghanistan. Und die multiplizieren sich 20%, sagte dieser Missionar. Schneller noch wie den allermeisten anderen Regionen der Erde. Die schnellst wachsende Gemeinde ist im Iran. Die multiplizieren sich noch schneller. Der Iran hat zurzeit den grausamsten Präsidenten per Wahl. wie man es immer nimmt. Und die Gemeinde wächst. Das ist die schnellst wachsende Gemeinde. Den Bericht, den ich jetzt mal bei Telekom reingestellt habe, das fand ich sehr gut, war leider Englisch. Das war von einem iranischen Missionar, der vom Iran aus über Radio die Afghanen erreicht hat, schon seit Jahren, weil du kommst an die Leute sonst nie ran. Aber über das Radioprogramm hat er schon viele zum Herrn geführt. Und der hat gesagt, wir erleben im Iran eine Ausgießung des Heiligen Geistes, mitten unter Verfolgung. Wir erleben Zeichen und Wunder, wir erleben, wie Menschen scharenweise zum Herrn kommen, durch persönliche Jüngerschaftsevangelisation. Die haben gar keine Möglichkeit, wie Reinhard Bonke auf die Bühne zu treten. Da wurden sie sofort weggefangen. 1:1. Massen kommen zum Herrn. Zeichen, Wunder, Jesus erscheint ihnen. Und das Krasseste, was mich, ich dachte, Mensch, was sind das für Helden, diese Brüder und Schwestern? Bekehrte Muslime, hauptsächlich Single-Männer im Iran, die sich bekehrt haben, voll des Geistes, sind und gehen immer noch nach Afghanistan. Jetzt. In der Zeit gehen nach Afghanistan und evangelisieren dort die Moslems unter Lebensgefahr. Die wissen, dass viele nicht wieder zurückkommen. Aber die sagen, die Afghanen brauchen das Wort Gottes jetzt in dieser Zeit. Überleg mal, wer wird denn da hingehen? Die anderen fliehen und sie gehen rein. Die kennen die Kultur, die kennen die Gegebenheiten und die wissen, dass sie vom Islam zu Jesus gekommen sind. Die wissen, was sie in Christus haben. Und der Missionar sagte, dass der Grund, warum so viele Iraner sich zurzeit bekehren, er sagte, wir erleben dieser Ausgießung des Geistes schon Jahre, dass die Muslime den Islam rastlos satt haben. Diese Gewalt, diese Unterdrückung, diese Religion von Druck und ohne Liebe. Sagt, die suchen Frieden, die suchen Liebe, die suchen einfach Geborgenheit. Und die findest du nur bei Jesus und nicht im Islam. Und der andere, der in Afghanistan schon Jahre arbeitet, der sagt, es geht. Und diese afghanische Hauskirchenleiterin sagt dasselbe. Es sind Zehntausende von Afghanen gewesen und sind jetzt durch die Taliban gibt es noch mehr. Hunderttausende von Afghanen. Da hat von Millionen gesprochen, ich will mal nicht ganz so hoch angehen. Die Liebe wollen, Frieden, Geborgenheit, Freiheit von diesem grausam unterdrückenden System des Islam. Und die sind offen für das Evangelium. Amen. Dort geschieht Erweckung. Diese Frau sagte, wir haben den Tod aller Zeit vor Augen. Von ihren Freunden oder also sie musste auch schon zweimal die Stadt wechseln. Das war aber im Juni, bevor die Taliban einmarschiert sind. Und sie sagte, es sind schon etliche umgekommen, aber wir predigen das Evangelium 1:1. Und was ich, das ist ein guter Tipp auch für uns, für Evangelisation, Straßenevangelisation. Sie sagte, anfangs haben die angefangen, die Leute, die Muslime zu konfrontieren, sagen, Mohammed ist nichts, Jesus ist der Sohn Gottes. Und was ihr glaubt, ist falsch. Ne? Und da haben sie massiven Widerstand und Verfolgung erlebt. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, sie sollen die Strategie ändern. Und das ist auch hilfreich für uns, wenn wir evangelisieren im persönlichen Umfeld oder dann auf der Straße. Konfrontiere die Leute nicht damit, dass sie falsch liegen. Da haben wir früher oft viele Fehler gemacht. Sag nicht denen, die noch in den Systemen sind, den religiösen Systemen, das ist falsch, wo ihr drin seid. Oder den Muslimen, das ist falsch, wo drin, was er tut oder was er glaubt. Sondern der Heilige Geist hat gesagt zu ihnen, predige mich. Predige das Evangelium. Ihr seid nur dazu da, Zeugen zu sein für Jesus und sein Evangelium. Und das weiterzugeben an Personen des Friedens. Und dann das andere überlassen wir dem Heiligen Geist. Amen. Und seitdem ging das Bild zurück, der Widerstand, und es haben sich mehr bekehrt. Also wir sind nur dazu berufen, das Evangelium weiterzugeben. Und der Heilige Geist macht die Arbeit in den Menschen. Amen. Und dann kannst du die Früchte ernten. Sie sagt, der Mann in Weiß erscheint vielen. Also circa Viertel der Bekehrten sind durch den Mann in Weiß bekehrt worden, der nachts in Träumen zu ihnen kommt. und da Narben hat in den Händen. Und die wissen ja nicht, wer es ist. Und die sagen immer nur, der Mann in Weiß. Nur ein Beispiel. Und eine Bekannte von ihr nachts träumt, der Mann in Weiß kommt, sie sitzt an dem Tisch und der Tisch ist gedeckt, liegt Brot. Und dann kommt der Mann in Weiß, kommt rein und bricht das Brot und sagt zu ihr, ich bin das Brot des Lebens, und verschwindet, oder? Und so geschehen viele Dinge. Und dann braucht es Christen. Und die sagte, dann sage ich dieser Frau, hier steht das im Neuen Testament, das war Jesus Christus oder Jesaja, wie sie ihn nennen. Und die bekehren sich. Heilung geschehen dadurch, weil der Mann in Weiß zu ihnen kommt. Also Jesus ist im Himmel und zurzeit sehr stark im Iran, Afghanistan unterwegs und in der Nacht. Und er erscheint vielen Muslimen. Amen. Ich hoffe, dass es auch mal hier rüberkommt. Aber er sieht den Hunger der Muslime, und eigentlich hat Satan sich ein Eigentor geschossen mit diesen Taliban-Übernahmen, weil die Muslime, der Großteil der Muslime sind nicht radikal, hat er gesagt. Er hat gerade auch viele Freunde, dieser Joel Richardson. Du kannst dich mit ihnen unterhalten. Es ist ein geringerer Prozentsatz, die so radikal sind. Die anderen wollen einfach nur Frieden und in Ruhe leben. Und die werden jetzt auch von den Taliban hart bedrängt, grausam behandelt, und damit schießt der Teufel sich ein Eigentor, weil die, das auch, die suchen den wahren Gott. Und der Missionar aus dem Iran sagt, ich muss mir einen neuen Satelliten kaufen, einen stärkeren, dass ich noch mehr das Programm dort reinbringe. Amen. Halleluja. Dort geschieht das, die Ausgießung des Geistes hat dort bereits begonnen. Und er sagt, bitte betet weiter. Betet für die Christen in Afghanistan. Und die haben jetzt im Ausland Stationen errichtet, wo die geflohenen Christen aufnehmen. Und dann wie wir die Hungernothilfe haben, haben die Förderprogramme gestartet, sind vor Ort, fangen die ab und geben denen die Unterstützung. Weil wenn die ins Ausland fliehen, nach China werden sie kaum gehen, weil die Chinesen haben die Grenze dicht. Und das andere, wo sie hinfliehen, sind alles muslimische Länder. Und die sind natürlich auch nicht erfreut, wenn so viele Christen zu ihnen kommen. Also 70% sagt er, fliehen ins Ausland von 10.000 bis 25.000 Christen. Und die anderen sagen, wir bleiben im Land und wir werden die Taliban evangelisieren. Überlegt das mal. Hauptsächlich auch junge Männer, ne? Die Familien fliehen, weil das wird schwierig. Aber es gibt einen ganzen Teil. Der eine sagte, ich kenne 5 Hauskirchenleiter, die sagen, ich bleibe und ich werde die Taliban evangelisieren. Übrigens nennt Joel seine Website Schafe unter Wölfen. Und das trifft nicht genau auf die zu. Die Frau hat auch erzählt, im Juni war das so in dörflichen Regionen, dass es mutige Christen dort gab, die damals schon angefangen haben, die Taliban zu evangelisieren. Und es gab interessierte Taliban, und die haben mit den Hausgruppe gemacht, Bibelstudium. Die waren interessiert am Neuen Testament. Interessant, was der Herr tut, mitten in diesen Dingen. Das müssen wir eigentlich auch mal sehen. Aber wie gesagt, ein paar bleiben dort, die jetzt zu allem bereit sind, um diese Taliban zu erreichen. Das ist auch ein Gebetsschwerpunkt, dass die sich bekehren, weil die sind ja verführt. Amen. Man hat allen möglichen Leuten, die nicht so ganz konform gelaufen sind, angefangen von Donald Trump bis hin zu Leuten, die ein paar kritische Stimmen geäußert haben gegen den ganzen Lockdown-Maßnahmen Corona, die hat man von der Internet- oder sozialen Plattform Twitter hat man die gelöscht. Aber den Taliban hat man eine Plattform gewährt. Die sind jetzt bei Twitter vertreten. Und als man sie angesprochen hat, die amerikanischen Unterhändler, man sie angesprochen hat, sie sollen freies Reden in ihrem Land, Meinungsfreiheit zulassen. Da haben die Taliban zu den Unterhändlern gesagt, wir, Redefreiheit, guckt mal rein, was ihr in euren sozialen Netzwerken macht. Ihr streicht bei YouTube, ihr streicht bei Facebook, ihr streicht bei Twitter. Ihr gewährt doch keine Redefreiheit. Und das verlangt er das von uns? Die haben dort eine Plattform bekommen bei Twitter und sie haben dort ein Statement reingesetzt. Und das ist ihre treibende Kraft. Sie sehen sich als die Erfüller der islamischen Prophetie. Und sie haben das auf ihrer Twitter-Seite ganz vorn drauf, und nämlich diese Prophetie aus den Hadithen haben auch bloß die Hälfte drauf. Und zwar, wenn die schwarze Flagge von Khorasan, wenn die in Khorasan aufgeht, dann wird sie nie wieder untergehen. Und die schwarze Flagge ist ja ihr Bekennungszeichen. Und Khorasan ist historisch gesehen Afghanistan. So, und der zweite Teil der Prophetie heißt, sie wird nicht untergehen, bis wir sie in Jerusalem aufstellen. Also ihr Ziel ist, von Afghanistan mit der bestausgerüsteten Armee, die sie jetzt im jetzigen dortigen Gebiet gibt, bis nach Jerusalem vorzudringen. Das ist ihr erklärtes Ziel. Und sie sehen sich als die, die diese Prophetie erfüllen. Und das gibt ihnen doch diese Antriebskraft. Das ist eine teuflische Prophetie, stimmt aber mit biblischer Prophetie überein, Sacharja 12, dass am Ende der Zeit Jerusalem zum Taumelbecher für die Nation gemacht wird und alle Nationen werden gegen Jerusalem ziehen. Und dann, der Herr hat es jetzt im Juli nochmal bestätigt, durch ein, setz mal auf der, hab ich den Silvio gestern geschickt und anderen, kann man auf der Website setzen, dass man mal über Prophetie nochmal spricht, dass man das einordnen kann, ohne Furcht, diese ganzen Dinge. Ohne Furcht. Aber der Herr hat schon lange gesprochen. 1988, dann durch John Molinde Ende der 90er Jahre und jetzt im Juli wieder durch einen Mitarbeiter von Rick Joyner. Und dass der Kommunismus zusammenbricht, eine Zeit der Ruhe geschieht, des Friedens, und dann nach einer gewissen Zeit dieser Kommunismus wieder belebt wird, wieder aufsteht und sich mit dem Islam verbindet. Und das wird die stärkste Kraft, woraus Satan auch seinen hervorbringt. Und wenn das anfängt zu geschehen, hat der Herr 1988 und durch John Melinda in 90 Jahren prophezeit, dann wird die Ernte eingebracht. Dann, wenn das geschieht, wird der Spätregen fallen. Amen. Also sind diese Zeichen, die wir jetzt erleben, und diese Prophetie, die die Taliban da posten, ist einfach für uns ein Zeichen, der Regen kommt. Amen. Weil durch diese Dinge hat sich gezeigt, dass die westliche Welt oder die stärkste demokratische Nation total kläglich versagt hat, schwach ist. Und was erstarkt? Der Kommunismus, Russland und China und die radikalen Muslime. Wie die dann zusammenfinden, das ist jetzt noch ein Rätsel. Aber das sind die zwei stärksten antichristischen Mächte, die in der Welt herrschen. Und die werden sich verbinden. Und dieser Bruder hat im Juli gesehen, dass ein Erntefeld, die Ernte wird eingebracht durch Erntearbeiter. Und während sie die Ernte einbringen, sieht da diese Symbolik, wie der Kommunismus zusammenbricht, die Berliner Mauer, dann wieder ISIS, diese radikalen Muslime vernichtet wurden. Und wie das Ganze sich dann nach einer gewissen Zeit wieder erhebt und verbindet. So, und das geschieht im oberen Bereich und unten wird die Ernte eingebracht. Das heißt, die Erntearbeiter Gottes lassen sich von den Geschehnissen, die Satan geplant hat, nicht beeindrucken, sondern sie schauen, haben den Blick auf die Ernte und bringen die Ernte ein. Amen. Und so gibt es auch diese Prophezeiung, die wir oft proklamiert haben, Jesaja 60, 1 und 2, dass, wenn es finster wird, der Herr seine Herrlichkeit ausgießt. Wohlgemerkt, keine Furcht, die Dinge müssen geschehen, sagt Jesus. Aber das sind für uns ein Zeichen, dass der Regen, der Spätregen vor der Tür ist. Amen. Lasst uns da drauf blicken und vorbereiten. Ich finde das auch sehr ermutigend in diesem prophetischen Bild. Die Erntearbeiter waren dabei, die Ernte einzuholen, während all diese Konstellationen im politischen Bereich geschahen, unbeeindruckt von den Dingen. Amen. Bringt der Herr seine Ernte ein. Lasst uns Teil dessen sein. 1974, ich bringe noch mal ein paar Sachen rein. Die alten Prophetien, die bauen euch den Glauben auf, dafür hat der Herr sie auch gegeben. Das kann ich euch sehr empfehlen, habe ich letztes Mal schon erwähnt, von Richard Sigmund, meine Zeit im Himmel. Er war 8 Stunden im Himmel und hat viele Dinge gesehen. Kann ich euch nur empfehlen, legt es euch zu, das nährt den Appetit auf den Himmel. Und das ist richtig gut. Und Jesus hat ihm damals, 74, unter anderem auch gesagt, dass er kommt zu einer Zeit, wo es keiner für möglich hält. Aber er gibt ihm mehrere Zeichen für diese letzte große Bewegung Gottes. Und das war wie eine Flutwelle. Und das, der Ben hat es wohl im Lobpreis gehabt und er hat es auch so, Jesus hat ihm gezeigt, dass diese Flutwelle des Heiligen Geistes über die Erde geht und sich bricht und wieder wie eine Art Tsunami zurückkommt. Also die geht um den ganzen Globus. Erfasst auch unser Land. Amen. Und Jesus hat ihm damals das gezeigt. Und zwar, die letzte große Bewegung Gottes wird in abgelegenen Orten stattfinden, und zwar Tag und Nacht. Zeichen und Wunder werden zunehmen, aber sie werden auch bekämpft werden. Die Gesetze der Physik werden aufgehoben, sodass Wunder geschehen können. Vielleicht kann es dann auch auf dem Wasser gehen, ne? Die siebenfache Flutwelle, die letzte große Bewegung Gottes, bricht sich an den Ufern der Ewigkeit. Der größte Teil davon wird in ländlichen Gebieten ausgegossen. Ich suche meine Braut an bescheidenen Orten. Ich wurde in einem Stall geboren. Ist ja gut für Djoban, ne? Ländliches Gebiet, Djoban, Umgebung, Erzgebirge. Halleluja! Hat mich damals schon, wo ich das erste Mal gelesen habe, begeistert. Jetzt viel mehr, wo die Dinge vor der Tür stehen. Also wenn ihr diese Dinge seht, die im weltpolitischen Geschehen, da hake ich seinen Geist auf entlegene Regionen aus. An bescheidenen Orten. Halleluja. Amen. Lass uns das erwarten. Denn ich wurde auch in einem Stall Bethlehem geboren. So, und der letzte Punkt, den finde ich auch total ermutigend vom Herrn. Mein Volk, was an ihm dran ist, ne, was die Ernte einbringt, was seine Werke tut, unbeeindruckt von den äußeren Geschehnissen. Mein Volk wird Kenntnis erhalten in den Tagen und Wochen vor meiner Rückkehr. Das finde ich total super. Ja? Weil Jesus möchte, dass du und ich dort dabei sind bei dem Punkt 2, bei seiner Wiederkunft. Wenn wir treu sind im Punkt 1. Amen. Und dann wird er uns informieren über diesen ungefähren Zeitpunkt. Noch in Vers 5. Jakobus 5, Vers 8. So wartet ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. So wartet geduldig und stärkt eure Herzen. Ich habe noch einen Punkt, machen wir noch den nächsten, zweiten Punkt das nächste Mal. Aus den ganzen Informationen, die Dinge, es ist gut, wenn man diese Dinge weiß und der Herr lässt sein Volk auch nicht im Dunkeln tappen, dass man es ausgerichtet lebt. Aber jetzt kommt es zum Persönlichen. Was mache ich mit dieser Information der biblischen Prophetie und dem, was zurzeit geschieht, gerade im Nahen Osten? Was mache ich mit dieser Ausgießung des Geistes? Wie bereite ich mich darauf vor? Wie warte ich eigentlich? Weil Warten ist nicht unbedingt unsere Stärke, oder? In der Zeit von Fast Food, es geht alles immer schneller. Ne? Drive in, drive out. Also zwischendrin nimmt man dann sein Essen dort an. Also für die, die es nicht verstehen, Ingrid, also man fährt mit dem Auto ins Restaurant, bestellt das, über, dann kriegt man es durch ein Fenster und dann fährt man wieder weiter. Also alles ganz schnell. So, und das ist diese Zeit von alles sofort geschehen. Ne? Und die Anbieter überbieten sich im Online, ja, du kriegst es innerhalb von 24 Stunden geliefert, also muss alles ganz schnell gehen. Die Christen, die Kinder Gottes, haben eine wunderbare Eigenschaft, die Frucht des Geistes, der Geduld. Und da ist der Herr schon Jahre an mir dran, so Geduld zu lernen, geduldig zu warten. So wartet auch ihr geduldig, das also warten mit Geduld. Und Geduld hart aus, bis dass es kommt, ohne nachzulassen. Und lass dich in keinster Weise entmutigen, wenn es noch nicht da ist. Warte mit Geduld. Und stärkt eure Herzen. Du brauchst ein gestärktes Herz in dieser Zeit, wo diese Dinge noch nicht da sind. Und das ist ein super wichtiger Punkt, habe ich letztes Mal schon angeschnitten. Wir brauchen eine Revolution unseres Gebetslebens. Die eine Stelle hat es Simone schon erwähnt, heute früh, ne? Mit Philipper 4, dafür, was deine persönlichen Anliegen betrifft. Aber das andere möchte ich nochmal darauf eingehen. Bete, dass dein Herz gestärkt wird. Bete, dass dein innerer Mensch gestärkt wird. Nutze diese apostolischen Gebete. Ich habe das letzte Mal diese zwei aus dem Epheserbrief euch mal empfohlen. Ich frage jetzt nicht, wer das gemacht hat. Das musst du mit dem Herrn selber ausmachen. Ich mache das schon lange, lange, jeden Tag. Diese apostolischen Gebete. Ich habe jetzt noch, seit der Herr mich wieder neu daran erinnert hat oder das Bild hochgebracht hat, füge ich dem noch mehr hinzu. Weil das sind Gebete, auch aus 1. Thessalonicher 5. Der Gott des Friedens aber heilige uns durch und durch, damit unsere Herzen, Geist, Seele und Leib bewahrt bleiben, bereit sind, wenn Jesus zurückkommt. Amen. Es geht, diese ganzen apostolischen Gebete, die Paulus für die Gemeinde gebetet hat, kannst du alle für dich beten, du kannst für deinen Bruder und Schwester beten, für deine Familie beten. Es geht darum, dass dein Herz gestärkt wird, weil durch Gebet sprichst du zu Gott und er antwortet. Und diese Gebete sind voll im Geist. Weil es ist Wort. Gott hat es hier mit eingefügt. Und bete, dass dein innerer Mensch gestärkt wird durch den Heiligen Geist. Dass Christus durch den Glauben in deinem Herzen wohnt. Epheser 3. Und du in der Liebe des Christus fest gewurzelt und gegründet bist. Amen. Das brauchen wir. Die Stärkung unseres Herzens kommt dadurch, dass der Heilige Geist dein Herz mit Stärke und Kraft erfüllt, dass du durch den Glauben in Christus gegründet bist und er in dir und vor allen Dingen in seiner Liebe, dass du die Liebe des Christus erkennst, die alle Erkenntnis übersteigt. Amen. Wir müssen eingehüllt sein in seiner Liebe. Unsere Herzen müssen gefüllt sein mit seiner Liebe. Und das ist nicht bloß ein frommer Spruch aus dem 1. Johannes, weil Johannes hat es selber erlebt. Er sagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Weil diese Zeit ist geprägt von Furcht. Und nur die Liebe Gottes, die Liebe des Christus in uns, macht unser Herz stark, widerstandsfähig, dass die Furcht nicht unser Herz und unser Sinn erreicht. Amen. Und dann betet es für dich aus. Wer es nochmal auf, wenn ich da war, ich sage es nochmal, die zwei Gebete aus dem Epheserbrief. Epheser 1, Vers 16 bis 19. Kann man ranschreiben. Nochmal. Und das zweite, also die zwei, und dann sollst du gerne wirklich für dich beten. Du machst deinem Geist, deinem Herzen was Gutes. Und dann Epheser 3, Vers 14 bis 21. Das finde ich sehr super als Das andere auch, aber bis 21 und dann noch ersten Thessalonicher 5. Damit bittest du Gott, dass er dein Herz vorbereitet, dass du bereit bist, wenn Jesus kommt. Denn darum dreht sich alles. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24 ist gleich noch zur Ermutigung. Treu ist der, der euch beruft. Und wer die anderen alle noch beten will, der geht hoch in den Gebetsraum. Das hatte Sarah Heinze in wunderschöner Kursivschrift dort oben notiert. Für alle, die in der Woche hier zum Gebet oben sind, betet die Gebete aus. Ja, und wer sie alle beten möchte, kann sich um, habt ihr die Erlaubnis, das abzufotografieren. Amen. Aber macht das. Das ist Leben. Stärkt eure Herzen. Stärkt eure Herzen. Es braucht einen starken inneren Menschen durch das Wort Gottes, durch den Glauben. Amen. Glaube das, was Gott verheißen hat, dass es auch geschieht. Glaube genauso wie die Jünger im Obergemach, dass die Verheißung ausgegossen wird. Und glaube an seine Gnade, an die Gnade und die Güte Gottes. Und das steht in Hebräer. Hebräer 13, Vers 9. Dass die Herzen gefestigt und stark werden durch die Gnade Gottes. Sei gefüllt mit seiner Gnade, schwimm in seiner Gnade, bleib in seiner Gnade. Und das Beste kommt noch, und das heißt freudige Erwartung. Hab einfach eine freudige Erwartung. Weil wenn dein Herz, wie heute früh schon kam, als Philippa, freut euch im Herrn, einfach dich freuen auf das, was kommt. Und diese Freude stärkt dein Herz. Wenn du Glauben dran hast, kommt auch Freude. Amen. Freude, dass der Herr seinen Geist ausgießt, dass du mit dabei bist. Freude auf die Wiederkunft des Herrn und auf den neuen Himmel und die neue Erde. Also ich finde, dass das nicht so kompliziert ist, was der Herr hier von uns erwartet, in Geduld zu warten, im Glauben und in freudiger Erwartung. Freude. Mensch, mit anderen Dingen machen wir es doch auch so. Wenn was Schönes wurde, dein Geburtstag oder was, oder hast du was bestellt, dann wartest du, bis dann das Postauto kommt und endlich liefert. Du bist in freudiger Erwartung. So. Und dann, wenn du dann so einen Zettel im Briefkasten hast, leider nicht anwesend, bitte morgen abholen, dann denkst du, man, noch ein Tag. Ne? Freudige Erwartung. Und das macht unser Herz auch richtig fest, wenn wir auf den Herrn freudig warten. Bei natürlichen Dingen haben wir es da alle drin, aber bei geistlichen Dingen, wer erstickt das in uns? Und der Heilige Geist möchte das ganz neu beleben. Warte mit Freude auf das, was kommt. Amen. Und lasst uns diese Freude von niemandem nehmen. Gut, Vater, wir danken dir, dass du durch dein Wort uns alles vorausgesagt hast. Danke, dass wir jetzt auch Dinge erleben dürfen, die mancher nicht so einordnen kann, aber die in deinem Wort klar beschrieben sind. Und ich bete auch, dass du jede Form von Furcht noch aus uns entfernst und dass unsere Herzen mit deiner Gnade gefestigt werden, im Glauben gegründet, voller Freude und voller Erwartung auf diesen Spätregen, Herr, den du auch ausgiehst hier in unserem Land. Voller freudiger Erwartung auf deine Rückkehr und dass du alles neu machst. Ich bete, Herr, dass du Dinge, die unser Herz so sehr erfüllen oder beeinflussen, dass du sie an die richtige Position in uns bringst, damit diese Erwartung, diese Hoffnung, diese Zuversicht in unserem Herzen regiert. Und wir danken dir, dass du ein guter Vater bist, der Gutes vorbereitet hat für seine Kinder. Amen.